Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Superform hier aus dem Lifehouse Atelier. Ich bin Thomas Mayrhöfer und spreche mit wunderbaren Menschen über das Leben, über ihr Leben, Episoden und Highlights, Abstürze, einfach das ganz normale Leben, der ganz normale Lebenswahnsinn. Heute spreche ich mit Ingo Bickmann, Familienvater, Musiker, Künstler und Alkoholiker. Wir sprechen das nur gleich vorweg. Wir sprechen nicht nur über Alkoholismus, nicht nur über Drogen und Entzug, sondern auch, wie es sich gehört für einen Musiker, über Backstage und Onstage, also das Leben auf der Bühne, das Leben hinter der Bühne. Und genug der Anmoderiererei. Wir kommen gleich und steigen gleich voll ein mit dem wunderbaren Ingo Bickmann.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Ich habe alles schon gesehen. Ich hab, ne, also was ist auch einer meiner Drogen, ne? Also so Fernsehen im Sinne von Film gucken.
Ja, willkommen im
Multimedia. Ich will ja immer nur abschalten. Ich will einfach zur Ruhe kommen, weißt du? Und ich bin dann mein Leben lang auf der Suche nach genau diesem Abschaltmechanismus. Wenn es da einen Knopf gäbe, der mich abschalten würde, ich würde den auch drücken und würde das, ne? Ein Rausch ist nichts anderes. Also als jetzt anderthalb Stunden wirklich abtauchen in eine andere Dimension und danach entspannt wieder auftauchen. Nur, dass das quasi bei Filmen geht das ohne Blessuren. Bei allem anderen leider oftmals mit Nebenwirkungen.
Ja, und sagen wir mal, 99 für einen Netflix-Account ist ja, oder jetzt 11,99 ist ja auch nicht die Welt im Monat, ne?
Wenn du guckst, was andere Leute fürs Handy ausgeben hier im Monat.
Fürs Rauchen.
Und fürs Rauchen.
Und Wodka.
Trinken, alles. Ja. Nein, das ist okay.
Bevor wir uns hier jetzt in Serien verlieren. Ich habe
noch mehr Themen, ja, aber keine Probleme.
Mal, Unterhaltung mit Tommy und Ingo.
Ja.
In Zukunft, ne? Dann sprechen wir die Serien durch. Ja. Die
Filmkritik. Hör mal, es gibt YouTuber, die sind durch so einen Scheiß berühmt geworden.
Ja.
Nur durch so, weil die beiden Typen zusammengepasst haben. Ne? Der eine aus dem Ruhrgebiet, der andere aus dem Süden. Da braucht man sich gar nicht verstellen. Das ist manchmal nur die Natürlichkeit, die so anregend ist. An
der ja, Stelle. Und was der Hammer ist, das habe ich mir nämlich im Vorfeld überlegt. Vom Sehen kennen wir uns ja schon mindestens 1000 Jahre. Also gefühlt.
Ja.
Vom Sehen.
Ja, richtig.
Gleicher Ort. Ich meine, das ist nicht so schwer. Mit 2500 Leute im Background.
Ja.
Und dann gleiche Kirche. Ich meine, das ist ein anderes Thema, wenn man um die gleiche Kirche geht.
Ja.
Aber gut, du warst ja auch da unterwegs, hier Musik machen und Schlagzeug und Singen und Tontechnik und so weiter. Und dann treffen wir uns an einem eiskalten Dezemberabend, Nacht, in unserem Fitnessstudio des Vertrauens. Link unten steht da.
Ja.
Und wir rennen auf dem Laufband und quatschen uns in einer halben Stunde quasi das Leben um die Ohren.
Ja.
Das war cool.
Ja.
Das war richtig cool. Und da erzähltest du auch, wir sprachen Arbeit, Künstlerleben und so weiter. Und im Künstlerleben kann man Depressionen, Alkohol und so weiter. Mhm. Und da habe ich dich schon gefragt, ob du dir nicht vorstellen könntest, mal in die Sendung zu kommen hier, Superfromm. Und jetzt bist du da und der eine hat Depressionen, eine Schwabe und der andere ist Rheinländer und kämpft mit dem Alkohol. Das will jetzt aber nichts heißen.
Ja, klar.
Ohne langes Warmreden. Das haben wir sowieso schon hinter uns. Das
Warmreden. Natürlich. Da brauchen wir auch nicht lange für.
Ja, da brauchen wir auch nicht lange für. Nee. Aber das ist nicht jugendfrei. Oder das erzählen wir niemand.
Ja.
Justice League.
Das hast du doch gesagt.
Alkohol.
Codewort Justice League.
Justice League.
Sind wir nicht alle Justice?
Sind wir nicht alle Batman? Hey, guck mal. Ich habe hier Wonder Woman.
Ja, ja, habe ich schon gesehen.
Ja.
Das, ich habe Batman.
So viel zum Thema.
Batman. Batman.
Batman. Ingo Batman. Der beste Satz war in diesem Film Justice League. Und was für Superkräfte hast du? Das sagt Batman was?
Ich bin reich.
Ich bin reich. So, aber jetzt kommen wir zum Thema.
Jo.
Alkohol.
Ja.
Es war ein Schnitt. Du hattest Alkoholprobleme und nicht wenige. Das ist schon ein hartes Wort. Alkoholiker.
Wie Alkoholiker, fing, das ist ein hartes Wort.
Das ist hart, oder? Wie fing es an? Wie ging es los?
Ja, vor allem, wenn du überlegst, dass gerade für junge Leute ja doch die Definition von Alkoholiker, du stellst den Alkoholiker anders vor. Du stellst den Alkoholiker ist, was weiß ich, Mitte 60, hat einen Mantel an und sitzt auf der Straße.
Am Bahnhof.
Ist aber nicht 30 Jahre alt und mitten im Leben.
Na, ja.
So.
Du warst 30?
Erzähl mal. Als ich aufgehört habe, ja. Okay. Also als ich aufhören musste, als ich dazu benötigt wurde, aufzuhören mit der wunderbaren Droge, da war ich 30, ja. Naja, die ersten 30 Jahre ziemlich viel Gas gegeben halt. Ne?
So. Wie ging es denn los mit dem Alkohol und warum eigentlich?
Boah. Also wie schon gesagt, die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt, ganz normaler Werdegang, sensibles Kindchen, ne? Mama und Papa im christlichen Elternhaus groß geworden, ganz normal, unauffällig. Aber gut, in der Schule war man halt, ne, man war halt immer der Klassenclown. Das war vielleicht ein Merkmal. Man hat Späßchen gemacht. Ne? Dadurch hat man gerne auch dann natürlich im Mittelpunkt. Man hatte schauspielerische Talente auch schon früher in der Schule. Ja. Das macht auch natürlich mit der künstlerischen Ader zu tun gehabt haben und mit der Kreativität. Also es gibt ja heute, also meine Kinder sind ja auch kreative Vögelchen, ne? Alle wie sie da sind. Ne? Und haben mit Schule auch nicht so viel am Hut. Da weiß man ungefähr, wo es herkommt. Also
von deiner
Frau. Vater, so wie die, ja, gut, sag mal, ne? So, die Kinder, so wie der Vater. Ne? Mhm. Tut manchmal ein bisschen weh, wenn ich es heute sehe, weil meine eigene Geschichte letztendlich sich immer wiederholt und immer widerspiegelt. Ne? Mit 3 Jungs und einem Mädchen, ne? Und der Älteste ist 20, der Zweite ist 15, der Dritte ist 12 und die Kleine ist 8 Jahre, haben wir durch die ganze Riege ja alles vertreten. Und du merkst einfach an der Schulbahn der eigenen Kinder, dass die... dass deine eigene Laufbahn so ein bisschen spiegelt sich wieder an vielen Stellen. Die Nervosität, das Träumen, das nicht konzentrieren können, so Sachen halt, so Faktoren. Und
da erkennst du dich wieder?
Erkenne ich mich wieder, ja, es ist einfach so. Also ich würde jetzt als Erwachsener im Rückblick, sieht das natürlich alles immer ein bisschen anders aus. Ne? Aber ich erkenne viele, viele Sachen wieder, die ich jetzt im Rückblick anders bewerten kann. Weiß, viele Sachen haben sich mir im Nachhinein erst erschlossen. Durch das Aufhören mit dem Trinken, durch das Bekennen, dass man ein Problem damit hat, durch die ganze Sache der Heilung, also dieser Prozess, der dann kam, viele Reflexionen, Psychotherapien haben mich dann wieder an den Ursprung des Lebens zurückgebracht und meine Geschichte, allerdings dann aus der Perspektive eines Erwachsenen.
Aber lass mal, bevor wir hier das...
Genau.
Wie ging es denn los? Also
ja,
ich meine,
genau.
Es kam Schule, ja irgendwann der erste Schluck. Ne?
Ja, Schule und so, das war alles ne, lustiger Vogel. Ich wollte jetzt auch nur darauf hinaus, weil ich ne, von wegen Künstlertyp und ein bisschen durchgeknallt vielleicht als andere Normalo-Kinder, sage ich mal, aber jetzt nicht im Sinne von, war halt ein bisschen, meine Eltern waren halt auch so ein bisschen hippie-mäßig drauf und ein bisschen lockerer und alles ein bisschen, wir waren halt eine recht lockere Familie so im Großen und Ganzen, aber egal. Alkohol spielte bei uns in der Familie eigentlich eine normale Rolle, wie in anderen Familien auch. Ja, also das Feierabendtrinken, Schreppergarten, Grillgrube, Party, Fässchen vergraben, irgendwie abends Freunde, meine Eltern dann auch, ne? Lustiges, geselliges Beisammensein. Bin ich so ganz normal mit groß geworden, bis zum Teenageralter, wo ich dann vielleicht irgendwann mal angefangen habe, dann so das erste Bier mit den Kollegen zusammen zu trinken. Ich als Musiker damals ja schon angefangen Musik zu machen, mit Freunden Musik zu machen. Die Freunde waren halt ältere Freunde dabei, ne? Und man hat im Proberaum angefangen dann irgendwie zu konsumieren, also dann Bier, ein Döschen Bier war immer dabei, ja, Musik machen. Und das Gefühl, dass sich die Musik dann ab einem gewissen Zustand auch immer besser anhörte, ist auch ein wichtiges Thema. Was? Alles gut?
Ja, ich gucke nur, ob ich aufnehme. Ich habe nämlich mir extra hier den Rekord. Beim vergangenen Interview hatte ich nämlich die tolle Anne hier und nach 20 Minuten wirklich genialem Interview abgekackt. Ich gucke darüber und denke, es darf nicht wahr sein.
Ja, manchmal
ja,
aber, hat man eine rote Lampe. Ne?
Ja, eben. Ne? Apropos rote Lampe.
Ist denn an?
Ja.
Die Lampe ist an.
Ja,
die
Lampe ist an.
Ja, so. Proberaum.
Ja, rote Lampe.
Musik wurde immer besser. So, da waren andere bewusstseinserweiternde Drogen natürlich auch schnell dabei. Marihuana haben wir auch gerne konsumiert, weil das den Horizont wirklich erweitert hat, also zumindest für den Moment halt. Ne? Gehörte damals mit dazu. Es war so gesehen auch keine Anormalität, sondern das war in dieser Szene, wo ich damals war, war das gang und gäbe. Man hat halt Bier getrunken, man hat dann Marihuana konsumiert. Man hat halt sicherlich damals auch über das Leben philosophiert, weil das war ja einhergehend damit dann halt, ne, mit diesem Rauschzustand. Hast du die Welt mit anderen Augen gesehen, da wurden dir Probleme auf einmal bewusst, die wurden dir vorher nicht bewusst, dann musstest du, hast du darüber gequatscht. Damals, wo die sozialen Medien ja noch nicht im Mittelpunkt standen, sondern das direkte Gegenüber,
Ja, klar, aber eh keiner zugehört, weil die waren alle bekifft.
Ja, nee, so. Zugehört schon, aber die waren alle irgendwie so high, dass sie zumindest das alles nachvollziehen konnten, was du da
erzählst. Richtig, ich wollte gerade sagen,
egal wie abgedreht das war.
Ja. Wir haben genickt. So.
Ja, 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 klar.
Wusstest, die verstehen alles.
Alles gut. Ja, 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 genau. Und dann kam der Hunger irgendwann nach Süßen, ne, wieder da hat es ein bisschen mit dem Ganzen. Und dann hat man eine Nahrungsbeschaffung und dann ging es dann wieder in die Normalität irgendwann. Ne. Aber es war auch keine Sache, die mir irgendwie peinlich gewesen wäre oder was. Es gehört einfach mit dazu. Das war okay. Und im Laufe der Jahre verselbstständigte sich das dann von der Normalität hin zur Regelmäßigkeit, zur wie soll ich sagen, als Teil des Lebens mit dazu halt Alkohol. Und dann fing ich an, abends dann auch alleine zu trinken. Ich habe eine Frau kennengelernt damals zu der Zeit, als ich die wilde Sturm- und Drangzeit hatte. Wir waren befreundet und dann später auch verlobt und die war mit in diesem ganzen Konsortium mit dabei. Parallel dazu muss man sagen, ich bin jetzt nicht abgestürzt in dem Sinne, sondern es war halt, ich bin auch nach wie vor noch in die Jugendgruppe gegangen.
In die christliche Jugendgruppe.
In die christliche Jugendgruppe und auch in Jugendchor damals. Wir hatten einen guten Jugendpastor damals zu der Zeit. Der hat auch eine schöne Arbeit gemacht, aber das war für mich kein Problem. Also ich habe beides gut auf die Reihe gekriegt. Mein weltliches Dasein, ja, und mein christliches Dasein hat sich nicht ausgeschlossen, hat quasi nicht zusammen stattgefunden natürlich, aber eben jeder Teil hatte seinen eigenen Platz im Leben.
Und die christliche Welt wusste nichts oder wusste nicht, was in der nicht-christlichen, also in der säkularen Welt vonstatten ging? Oder?
Na, sagen wir mal so, das war natürlich von den Exzessen abhängig. Ne? Ob man mein Pflichtbewusstsein war ziemlich hoch auf der Seite, ne? Aber eben meine Alkoholexzesse wurden natürlich auch immer wilder, ne? Und die Drogenexzesse und so. Und da kam es dann schon mal vor, tatsächlich, ich weiß noch die Geschichte, wo ich dann vor lauter Pflichtbewusstsein mit so einer Fahne in den Jugendchor gegangen bin.
Das habe ich mir gerade überlegt, ob das vorgekommen ist, dass du torkelnderweise in den Chor...
Ja, und der Sopran oder der Alt, ich weiß nicht mehr, wer vor mir saß, dann irgendwie sich dann umdrehte und mich dann schon komisch anguckte. Und dann fiel mir dann an den Stellen schon auf, dass vielleicht irgendwie komisch sein könnte. Ja. Hm. Aber ansonsten hatte ich kein Schuldbewusstsein oder so. Ja. Das war für mich vollkommen... Auch jetzt irgendwie da irgendwelche Beratungssachen aufzusuchen oder das wäre dann quasi einhergehend mit dem schlechten Gewissen gewesen, aber habe ich nie gehabt. Alles gut. Also ich habe meinen Alltag auch ganz gut bewältigt gekriegt, so im Großen und Ganzen. Ne? Ich habe ja nicht den ganzen Tag durchgetrunken. Das war jetzt, ich konnte auch sicherlich meine Ausbildung damals habe ich angefangen, zumindest dummerweise bei meinen Eltern im Geschäft. Da war dann alles ein bisschen lockerer. Ne? Das ganze Leben war jetzt irgendwie. Also ich war schon...
Die hatten eine christliche Buchhandlung, sagtest du.
Ne? Ja, genau. Ich war so fleißiges Bienchen, war ich jetzt nicht als Teenager. Ne? Ich war eher so ein Luschi. Ne? Aber das lag natürlich auch an der Musik und meinen Karrierevorstellungen. Ne? Ich hatte halt den Traum, wie jeder junge Kerl in dem Alter, ich wollte mit Musik halt mein Geld verdienen und da irgendwie losziehen. Ne? Und
war das dann der Traum von der Chormusik oder hattest du einen anderen Musikgeschmack in...
Nein, das war die Heavy Metal Band, wo ich damals quasi mit denen rumgehangen habe. Wir haben AC/DC gespielt, da zu der Zeit, Iron Maiden, Manowar, das waren so die, auch ein bisschen Whitesnake, auch so diese, ne, diese Steady, also Mainstream-Rock.
Etwas softer dann. Ne?
Ja, wir hatten Gitarristen zu der Zeit, der stand unheimlich auf Bab. Das passte natürlich.
Schlagzeug, oder?
Ja, ja. Genau, angefangen habe ich mit Schlagzeug damals.
Und dann kommt Bass.
Weil meine Eltern wahrscheinlich dachten, der Junge ist sowieso hier so unruhig und so quirlig und muss irgendwie was drauf rumhauen können.
Und dann gehst du in den Proberaum und spielst AC/DC und die ganzen Jungs hoch und runter. Und dann gehst du in den Chor.
Ja.
Und ich sag mal, das war ja jetzt vor 100.000 Jahren, da warst du ja jetzt auch mit der christlichen Musik noch nicht so. Das ist ja völlig.
Krass, ja, stimmt schon.
Krass.
Ja, und ich dachte damals, ich war auch als Schlagzeuger natürlich eine Koryphäe, weil ich hatte ein riesen Drumset, irgendwie Heavy Metal mäßig natürlich schön, ne, alle möglichen Tom-Größen und dann kam genau diese Schnittstelle. Irgendwann kam, ich weiß noch ganz genau, Bernd Martin Müller seinerzeit in unsere Buchhandlung mit Klaus Lüdemann, das war der Chorleiter von Christians at Work damals, CRW. Das war diese Jugendchorgeschichte, die aus verschiedenen Jugendchören, Wanne Eickel, und ich glaube Altenkirchen, die setzen sich so aus verschiedenen Jugendchören zusammen und die suchten damals einen Schlagzeuger. Aber die wirklich geile Geschichte ist die, dass die bei uns im Laden dann quasi auf die Idee kam, mich zu fragen. Ich ja gesagt habe, ne, weil ich, ne, so. Und die erste Probe, du kannst dich heute noch fragen, Klaus Lüdemann wird sich da bestimmt noch dran erinnern können, die erste Probe in diesem christlichen Jugendchor, ich mit langen Haaren quasi, in einem riesen Drumset, ja, irgendwie, bei der ersten Probe, da muss ich, ab der Stelle musste ich mich ein bisschen umstellen. Ne, da muss ich mich dann natürlich mal weiter. Falsche Ansätze. Ja, aber das, wir haben uns dann zusammengerauft.
Okay, aber da, dort gab es kein Alkohol. Dort gab es kein Alkohol.
Das war alles noch voll im Zuge. Also das war jetzt noch nicht danach, das war alles noch parallel.
Alles
so.
Klar.
Und dann habe ich in der christlichen Musikszene angefangen, irgendwie Musik zu machen. Da wurde ich dann mal mitgenommen, da wurde ich immer gefragt. War jetzt auch nicht so schlecht an meinem Instrument, ne? über Bernd Martin und Thea bin ich dann hinterher zu Joyful Melody, bin ich dann hinterher zu Leiner seinerzeit und wir sind mit Christian Löhr durch die Gegend gezogen. Ach, Augenblicke hatte ich damals, das war so ein bisschen Rockmusik, das war so eher wieder die Richtung, wo meine Vergangenheit mich so ein bisschen wieder versöhnen konnte, da mit der Musik und so. Das haben auch ein paar Bühnen bespielt, das war eine schöne Zeit.
Mit und im Täschchen war die Schnapsflasche. Und im Täschchen war dann die Schnapsflasche?
Nö, oder? Das war immer so. Ich konnte meinen Alltag so ganz gut leben und auch verbringen. Was ich dann natürlich so das Belohnungsprinzip, was für besondere Leistungen, das heißt, wenn du irgendwie was gemacht hattest, ich bin jetzt nicht besoffen auf die Bühne oder so, das nicht. Ne? Aber ich konnte danach gut unsere Erfolge in Anführungszeichen feiern, beziehungsweise begießen oder wie immer man das nennen mag. Nicht exzessiv, aber immer so, dass. Ne, nach ein paar Bieren hatte man das Gefühl, so jetzt ist okay. Ich würde mal sagen, damals war es auch noch nicht so extrem, dass ich hätte sagen können, es geht in Richtung Alkoholismus oder so. Ja? Sondern das war jetzt irgendwie noch in Anführungszeichen normales Trinkverhalten. Vielleicht ein bisschen mehr als andere. Also vielleicht ein bisschen schneller als andere, ein bisschen mehr als andere, aber noch nicht so, dass es jetzt problematisch hätte werden können.
Und wie kam es zum unnormalen Trinkverhalten?
Ja, das war dann das private Trinken über die Jahre natürlich hinweg. Merkte ich auf einmal, dass dieses Belohnungsprinzip, was vorher super gut funktionierte, irgendwann mal umgeklappt ist. Dass du, dass du immer mehr Belohnung haben willst und die Leistungsfenster immer kleiner geworden sind. Also die Tage, ne, du konntest halt immer Sachen sehr gut meistern, wenn du wusstest, du kannst abends halt auf die Art und Weise entspannen. Aber die Entspannungsphasen wurden immer länger, die Arbeitsphasen wurden immer kürzer, spät aufgestanden, Christiane ging da damals Schichtdienst arbeiten schon, ne? Das heißt, die ging mittags aus dem Haus, konnte ich mittags schon, was weiß ich, 2-3 Flaschen Bier zu Hause, wir hatten damals unsere erste eigene Wohnung, noch keine Kinder, und dann konnte ich da meine 2-3 Flaschen Bier trinken, habe mich danach hingelegt, abends dann die nächste Dosis. Christiane habe ich immer vorgegaukelt, dass ich nicht so viel trinke, wie ich eigentlich getrunken habe. Das waren so die ersten Anzeichen, wo ich hätte merken können, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, ja, dass ich versuche, meinen Pegel zu kriegen, auf Biegen und Brechen und erst glücklich bin, wenn ich so diese Schwere habe, dieses, wie soll man das sagen? Ich hatte damals das Gefühl, dass immer so ein Strom durch mich durchfließt, so eine innere Unruhe und ich habe eigentlich immer nur versucht, diese Unruhe in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen, mich runter zu beamen, irgendwie, weißt du, dieses Gefühl der Entspannung zu haben.
Vielleicht kann man das war es ja dann am Schluss nimmer, oder? Also das war ja
Ja, erstmal schon. Ich muss leider sagen, dass das System Alkohol funktioniert super. Ja? Also nach wie vor kann ich dem. Natürlich ist die Methode schlecht, weil die Methode hat einfach Nebenwirkungen, die man vielleicht am Anfang nicht erkennt und deswegen natürlich eine total falsche Richtung ist. Aber es funktioniert. Ja? Du kannst abends, du kannst trinken, trinken, trinken und wirst irgendwann down. Ja. Und das natürlich geht das auch mit Marihuana, das geht natürlich auch mit anderen bewusstseinserweiternden oder beruhigenden Drogen. Wobei Alkohol jetzt nicht so die beruhigende Droge ist, weil Alkohol kann ja auch aggressiv machen, das kommt auf das Umfeld an.
Ne? War das bei dir so?
Nee. Mich war eher so der Schlummertrunk, nur dass der eben in anderen Dimensionen stattgefunden hat, als jetzt bei einem Normalsterblichen, der abends mal eine Flasche Bier trinkt und danach sagt, oh, danke, das war's, lass uns mal ins Bett gehen oder ein Gläschen Wein. Bei mir waren es teilweise 8-10 Flaschen Bier an einem Abend. Plus dann noch ein bisschen härtere Sachen dabei. Und Also nie so, dass ich wirklich dicht war oder nicht mehr wusste, was ich tue. Das Gefühl habe ich nie haben können. Also ich habe jetzt irgendwie, musste immer ein Bein raus zum Bremsen, das war immer ganz okay. Alles andere, wo ich mich hätte übergeben müssen danach oder wo ich, also dieses exzessive Trinken, habe ich gar keinen, ne? Ich wusste ja, warum ich trinke. Für mich war das wirklich einfach nur, mich selbst zu beruhigen, mich selbst runterzubringen, das war's. Ich wollte den Rausch, weißt du? Ich wollte den Rausch, ich wollte die Entspannung, ich wollte das von mir aus auch bewusstseinserweiternde irgendwie. Ja. Man muss immer überlegen, ich habe damals geraucht, sicherlich auch, und dann habe ich aufgehört zu rauchen und dann streckenweise wieder angefangen, nur weil das bei der ersten Zigarette ein schwindeliges Gefühl im Kopf produziert hat, weißt du? Allein diesen Schwachsinn musst du dir mal überlegen, jetzt im Nachhinein fällt dir sowas natürlich erst auf, ja. Aber dass ich so darauf fixiert war, letztendlich wegzutreten, also zumindest kontrolliert wegzutreten, das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen. Aber das macht sicherlich auch einen Aspekt der ganzen Krankheit sein, die in dem Verlauf dann natürlich auch immer exzessiver wird. Und wenn du dann weiter getrunken, also in meinem Fall hätte dann keiner Stopp gerufen, das wäre weitergegangen, dann wäre es genauso geendet. Also das.
Von welchen Massen sprechen wir unmittelbar, bevor es offensichtlich wurde?
Ja, es waren jetzt die Massen, was ich ja gerade sagte.
Diese 8 bis 10 Flaschen abends, ja, plus X über den Tag.
Genau, ich war natürlich auch ein großer Kerl und bin ich auch heute noch und habe dann dementsprechend auch viel trinken können. Ja, also körperlich konnte ich auch viel vertragen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht, weil es hört sich natürlich, ist viel Flüssigkeit, das stimmt natürlich.
Ne? Ich meine, was ich mich frage ist, wie deine Frau, du musstest ja die Flaschen entsorgen.
Genau.
Also das war dann mit ein Teil des Beseitigens, oder? Und Verdeckens.
Genau.
Beschaffen, entsorgen. Ja,
Beschaffungskriminalistik auf der einen Seite. Und da musstest du dir schon Tricks einfallen lassen. Das war für mich ein ausgeklügeltes Konzept. Ich hatte eine leere Flasche. Also ich hatte immer eine angefangene Flasche auf dem Tisch stehen. Wenn meine Frau das Zimmer verließ, habe ich die Flasche ausgetrunken, habe die wieder bis zu dem Punkt ausgetrunken, die nächste. Und so schlau, muss ich aber überlegen.
Da denke ich auch gerade. Ich meine, das ist
schon. Im Nachhinein klingt dann natürlich alles schon ziemlich.
Ne? Die Flasche ist genau gleich voll und du machst.
Ja, ja genau. So, ja. Ja, Hauptsache, du hast dann eben mal noch einen halben Liter mehr drin. Dann,
quasi. Mal eben.
Ja, und die Kiste stand halt in so einem. Wir haben im Ruhrgebiet gelebt damals, ja, in Bochum. Und da war ein altes Haus, das hatte immer noch diese Zwischenebenen, wo damals die Toiletten waren. Und da stand eine Kiste. Das war die Erstversorgungskiste und unten im Keller stand da nochmal eine.
Also tatsächlich ein ausgeklügeltes System.
Ja, ein ausgeklügeltes System, genau. Oder wenn ich gesagt habe, ich laufe lieber nach Hause oder da muss ich an der Tankstelle noch vorbei irgendwie ein paar Dosen holen oder so. Also das war so, die Endphase war schon so, dass da brauchte ich gar nicht lange rumreden. Ne? Also meine Frau hat mich ja dann quasi mit der Nase quasi draufgestoßen und hat gesagt, ne, so Kollege.
War sie es, die dich, ich sag's mal, ertappt hat? Oder? Ja.
Wir haben geheiratet, wir waren verheiratet, wir waren dann kurze Zeit zusammen und ich im Zug, ich glaube, das erste Kind war noch nicht da. Da gab es dann irgendwann mal wirklich Knies, wo sie dann einfach gesagt hat, entweder du lässt das jetzt kontrollieren oder ich bin weg. So, dann hatte ich diese beiden Möglichkeiten und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja nichts zu verlieren, weil ich habe ja wirklich gedacht, ich habe keine Probleme. Ich habe wirklich gedacht, damals mein Trinkverhalten ist okay, ist normal. Also ist jetzt nichts Schlimmes. Ne? Ich besaufe mich ja nicht besinnungslos, ich bin ja nicht kein Koma-Trinker irgendwie.
Hast du dich auch nie geschämt, wenn du irgendwie in die Trinkhalle bist und hast hier wieder 2 Kisten geholt für die nächsten 4 Tage?
Nö.
Auch am Schluss nicht?
Ja, ich habe im Ruhrgebiet gelebt, da standen sie an der Bude rum und haben gesoffen, also da hat keiner dem anderen irgendwie ein Bein gestellt. Das ist schon okay. Das ist ja auch das Gesellschaftsproblem. Letztendlich ist Alkohol in der Gesellschaft so weit sozialisiert, dass da keiner mehr nachguckt, wenn der eine mehr trinkt als der andere oder schneller trinkt als der andere. Da haben wir komplett die Kontrolle verloren über diesen Sensus.
Kannst du dich noch erinnern an den Tag oder Abend, als deine Frau dich zur Rede stellte?
Ja, wenn man was verdrängen möchte, dann gehört das natürlich zu den ersten 3 Dingen, die man verdrängt gerne. Ne? Wenn du meine Frau fragen würdest, sie wüsste wahrscheinlich noch ganz genau, wie das abgelaufen ist. Aber es gab so eine Liste, ne? Alle, die mit Alkohol zu tun haben, wissen es selber. Es gibt so einen Fragebogen, den man ausfüllt. Und den musst du mit deiner Frau zusammen ausfüllen, dass du da auch nichts, weil beide Perspektiven zählen. Einmal deine Sicht der Dinge, einmal deine Sicht deines Ehepartners. du füllst den Bogen aus und kommst auf deine Punktzahl und dann gehst du dann halt, mit dem Bogen kriegst du vom Arzt halt, ne? Ja, und dann werden halt Leberwerte getestet, dann wird natürlich dann das Ganze auf Hieb- und Stichfestigkeit. Aber du brauchst nicht lange dafür, das ist so sonnenklar wie irgendwas. Spätestens dann sollte es dir klar sein. Ne? Aber das ist genau der Punkt, sollte es dir klar sein. Ne? Das ist,
Das wäre die Theorie, sollte es dir klar sein?
Sollte es dir im Idealfall, sagst du als Betroffener an der Stelle, okay, ich habe ein Problem, ich möchte das Problem abstellen und ich möchte ein neues Leben anfangen.
Wie war es bei dir?
Ja, das war bei mir...
Also das eine war wahrscheinlich verbal.
Ja, das war bei mir der Fall in der Form, natürlich auch mit dem Druck, den ich da natürlich jetzt gekriegt hatte von der Seite. Mhm. Und auch unter Zuhilfenahme meines Freundeskreises, der damals, der christliche Freundeskreis, dann noch existierte. Also ich habe ja, mein soziales Umfeld war okay, so im Großen und Ganzen. Nicht wie bei vielen anderen. Ich habe auch sicherlich eine Zeit lang mit ziemlich abtrünnigen Menschen rumgegangen, aber dann mich wieder dahingehend wieder ein bisschen gefangen. Ich war verheiratet und war ja relativ solide und spießig geworden schon damals. Ne? Wir wollten ja dann irgendwann auch Kinder haben und so. Ich habe nur das Problem nicht gesehen. Ne? Das war das Einzige. Und dieses Umfeld hat es mir dann relativ leicht gemacht, den Ausstieg zu wagen. Und auch mir selber zugestehen, dass ich...
Wie haben Sie das
Es geht ja nur auf eine Art und Weise.
Nämlich?
Ja, du fährst von heute auf morgen auf zu trinken. Es gibt die sogenannte Entwöhnungsphase. Die kannst du einmal ambulant oder stationär machen. Ich habe es ambulant gemacht, der Arzt mit Medikamenten, weil ich eben einen Freundeskreis hatte, der gesagt hat, wir ziehen das mit dir zusammen durch. Und wäre der Versuch gescheitert, dann wäre dann Phase 2, 6 Wochen Entgiftung halt gekommen.
Quasi. Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie das so vonstatten lief? Also du hast beim Arzt...
Über Beruhigungsmittel, du versuchst dann irgendwie per Gesprächstherapien, regelmäßige, recht eng aneinander gekoppelte, dann dein Leben neu in den Griff zu kriegen, dein komplettes Umfeld alkoholfrei zu machen. Also dein Haus, dein komplettes Umfeld, deine Freunde, alle, die mit dir zu tun haben, müssen quasi dann selber irgendwie drauf verzichten, beziehungsweise dein Haus muss komplett leer sein von Alkohol, dass du keinen Zugriff darauf hast, ohne weiteres. Ja, und dann beginnt die harte Zeit den kalten Entzug will ich jetzt nicht nennen. Das ist je nachdem, wie viel du getrunken hast und welche Menge hast du dann halt Nebenwirkungen oder eben weniger, mehr. Je nachdem, ja, schon eine harte Nummer.
So. Warst du da noch im Betrieb oder in der Buchhandlung deiner Eltern? Oder?
Ja, das war zu der Zeit dann, meine Eltern, ich habe die Buchhandlung, die habe ich irgendwann abgebrochen und war dann nur freischaffender Künstler, Musiker halt. Ne? So. Die Ausbildung habe ich gar nicht zu Ende gemacht. Buchhändler war jetzt auch nicht meins, weil Berufsschule hingen Leute rum, die waren mir, wie soll ich sagen, suspekt, fern. Fern dessen, was ich so unternommen habe. Ne? Andere Abteilung halt. So. Ich habe meinen Eltern den Gefallen tun wollen damals, aber es hat nicht gereicht. Meine Eltern hatten damals auch dann Schwierigkeiten mit dem Geschäft und so. Das ist dann alles ein bisschen zerbröselt.
Wie haben denn die darauf reagiert, auf deine Sucht?
Ich glaube, betroffen waren sie schon. Ziemlich betroffen, ja. Aber ja. Dadurch, dass es ja erst ans Tageslicht gekommen ist, wo ich den Entschluss gefasst habe, das quasi um 180 Grad zu drehen, haben die relativ schnell, sind darauf eingestiegen und haben gesagt, okay, wir helfen dir. Ja, da ging es jetzt gar nicht mehr darum. Was für meine Frau echt schwierig war und was für unsere Beziehung auch echt eine Herausforderung war, war die Aufdeckung der ganzen Lügengeschichten, die den Anfang unserer Ehe quasi ausgemacht haben. Also dieses Fundament, was am Anfang da sein sollte, was aber quasi auch aus vielen Lügen bestanden hat, einfach. Das war schon was, wo ich sagen musste, da muss man schon einiges aufarbeiten. Da war schon einiges im Argen dann einfach, habe ich hinterher gemerkt. Mhm. Klar.
Ne? Ja, ja.
Aus Selbstzweck, Egoismus heraus dann irgendwie, ne? Nur des Rausches wegen. Und meine Frau konnte das ja sogar gar nicht nachvollziehen, weil die hat natürlich ein Trinkverhalten, was komplett anders ist, ne? Also die hat ja nicht mitgetrunken oder war jetzt ja nicht, wie soll ich sagen, hat mich ja nicht animiert in dem Ganzen, sondern war ja immer meckern die ganze Zeit. Ne? Nur habe ich das Meckern halt nie ernst genommen. Ne? Habe trotzdem weitergemacht. Stationärer Entzug läuft anders, dann bist du halt natürlich in der was weiß ich, Klinik XY, machst dann da deine Entgiftung, kommst nach 6 Wochen nach Hause. Aber das Problem daran ist, du gehst meistens auch wieder in dein Umfeld zurück, aus dem du gekommen bist. Und deine Leute, die waren halt 6 Wochen, warst du weg, dann kommst du wieder und hör mal, Günther, wo warst du? Ne? So, hier, komm, schütte erstmal einen ein. Ne? War alles nicht so, jetzt geht's dir wieder gut, ne? Jetzt bist du wieder drauf.
Einer macht nichts, komm, ja. Begrüßungstrunk.
Und das war's dann. Ja. Das war eine kurze Geschichte. Ne? Und es gibt Leute, die davon einige hinter sich haben, von beidem. Ne? Natürlich hinterher nur noch stationär, aber die dann immer wieder tiefer fallen und von alleine nicht mehr rauskommen.
Also du warst ambulant, hast es ambulant durchgezogen, das heißt Umfeld wusste es, deine Familie wusste es, du hast von deiner Familie, du hast da Unterstützung bekommen.
Ja.
Gab es einen Rückfall?
Bis jetzt nicht, ne. War schon ziemlich lange her. Ja, über 20 Jahre. Ich bin jetzt 51, mit 30 habe ich aufgehört. Aber wie ich ja mal so schön sage, ich glaube nicht, dass das Schlimmste schon hinter mir liegt. Ja, beim Alkoholismus ist es ja so, dass du quasi bis zu deinem Lebensende durchhalten musst, weil dein Stoffwechsel sich quasi ja sofort wieder auf die alten Zeiten zurück einstellt. Das heißt, wenn ich einen Tropfen Alkohol trinke, fängt die ganze Geschichte wieder von vorne an. Die Hemmschwelle, die ich mir aufgebaut habe, ist ziemlich hoch natürlich nach 20 Jahren. Für viele auch unerreichbar. Also viele Alkoholiker werden jetzt sagen, Junge, 20 Jahre ohne Rückfall, das ist eine Nummer, ne? Die kann sich so keiner vorstellen. Da sei froh und glücklich, bin ich auch. Aber ich habe jetzt bin 51 und die nächsten 20 Jahre, ich weiß nicht, ob ich da genauso viel Energie und Positives aus dem Leben rausziehen kann, um mich da irgendwie am Leben zu halten, ohne das Gefühl zu haben, mit der Nüchternheit nicht mehr klarkommen zu können. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Also ich denke ja nebenher und stelle mir das auch vor, weil du beschreibst ja deine Situation ist nicht unbedingt mit schwärzester Farbe, sondern du sprichst ja von Rauschzuständen, die schön waren zum Teil. Ja, ne?
Super. Ich bin auch heute noch dankbar für jede Narkose im Krankenhaus.
Ja, ist so. Ich hätte gern noch.
Ja, ja. Hauen wir noch eine rein. Wie heißt die Tablette davor? Oder ja, mal mit dem Herzen habe ich Tabor gekriegt. Das war auch super. Würde ich sofort nehmen. Kein Thema. Wenn es keine Nebenwirkungen hätte, ja, dann würde ich. Du könntest mir einen Eimer mit Tabletten da hinstellen. Ich würde sofort anfangen, mich reinzuschaufeln. Natürlich dosiert, damit ich lange was davon habe. Ne? So irgendwie. Also jetzt nicht hemmungslos. Nicht bis zur Besinnungslosigkeit, aber immer so, dass ich diesen Zustand. Jetzt muss ich einfach so eingestehen, wie es ist. Das hört sich hart an. Aber das Leben in der Nüchternheit ist nicht einfach.
Ja, es ist auch lieber, wenn man darüber offen spricht. Also diese Abkürzungen, die verbalen Abkürzungen, die mag ich sowieso nicht so. Mhm.
Das Monster ruht in dir. Das schläft quasi nur die ganze Zeit.
Ja, wir kommen jederzeit auch weg. Ich kenne ich gut, ne? Ja. Und weh dem, der meint, er ist siehe Justice League. Ja, die Monster.
Und wir sind noch nicht mal reich.
Ja, eben, ne? Und haben keine Superkräfte. Aber das ist natürlich eine wunderbare Brücke. Vor 2 Wochen war ich mal wieder im Gottesdienst, sagen wir so. Und während der Predigt hieß es, komm doch mal der Ingo nach vorne.
Ja.
Und da ging es so nach vorne und da ging es auch zum Thema Alkohol. Mhm. Was ich immer schwierig finde, ganz ehrlich, ist, wenn man im Gottesdienst irgendwas sagt, reduziert auf 2 Minuten und es bleibt eins übrig, das heißt ja, dankenswerterweise hat Jesus das geschafft. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit als 2 Minuten.
Ja. Mhm.
Was spielt denn er für eine Rolle? Wir haben ja hier, der Titel heißt ja super fromm und das meine ich gar nicht negativ, weil ich bin super gerne fromm. Aber was hat denn Jesus damit zu tun bei dieser Alkohol-Freiwerdungs-Challenge?
Ja, erstmal war er ja quasi schon die ganze Zeit dabei. Und jetzt reden wir vom Thema Freiheit. Ich hatte damals die Freiheit, ja selbst zu entscheiden, was ich tun und lassen möchte. Als junger Mensch gibt es ja nichts Schöneres als die Freiheit, die man hat, dann auch quasi zu genießen und auszukosten. Das ist ja Pubertät, heißt ja letztendlich auch Sachen, Grenzen austesten, so, weißt du? Ich glaube, dass Gott uns da schon Freiheiten gibt. alles auszuprobieren und zu testen und zu gucken, wie das Leben funktioniert und so. Natürlich immer mit der Hilfestellung dabei, dass er sagt, du kannst kommen, wenn du ein Problem hast, ne? So irgendwie, ich kann dir den Weg vorgeben, ich kann dir das sagen, aber ob du den Weg verlässt, ob du vielleicht selber irgendwie nach rechts und links abhaust und schwirrst durch die Büsche und guckst da mal und hebst da mal Steine hoch und guckst, was da drunter ist und so. Ne? Ich kann es dir jetzt nicht empfehlen, aber ich kann auch nichts dagegen tun. Und so war es bei mir letztendlich genau so, ja, so. Ich wusste zwar die ganze Zeit, dass Gott letztendlich da in meinem Leben auch irgendwie ist, aber ich habe einfach nicht gefragt. Ich habe es einfach gemacht, wie ich wollte, so. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass diese Bewusstseinserweiterung mich ja jetzt gar nicht so weit wegbringt von Gott, sondern dass ich das Gefühl hatte, dass eigentlich eher mein Horizont öffnet, meinen spirituellen Horizont.
Für die Welt hin.
So, ne? So die Hippie-Generation hat ja doch seinerzeit diese ganze Materie genutzt, um da einfach ein bisschen freier denken zu können und so. Ne? Das ging eigentlich wirklich ganz gut, bis zu dem Punkt, wo ich dann quasi mein Versagen zugestehen musste. Und zugestehen musste, dass ich den falschen Weg gewählt hatte. Und eben vor diesem Trümmerhaufen, den ich da irgendwie 30 Jahre lang produziert habe, nicht natürlich durchweg, aber an vielen Stellen, im Rückblick natürlich dann, wenn du dich umdrehst und siehst dann irgendwie das zertrümmerte Feld, was hinter dir ist, ne? Da denkst du natürlich dann schon, das musst du natürlich erstmal sehen und dann musst du auch sagen, sorry dafür. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich auch nochmal eine Sonderherausforderung an uns Menschen. Und je älter wir werden, je schwieriger ist das. Sich selbst Schwäche einzugestehen und sich selbst ein Stück weit diese Schwäche auch einzugestehen, vor Gott in diesem Fall natürlich auch, ist mit einer der schwierigsten Punkte. Und nicht nur für Alkoholiker, sondern für alle Menschen. Aber für Alkoholiker natürlich doppelt schlimm. Erstmal musst du dir selbst das eingestehen und dann musst du Gott diesen ganzen Mist vor die Füße werfen und dann sagen, okay, jetzt sagst du, wo es lang geht. Und dann fangen wir den ganzen Kram nochmal von vorne an. Ich wurde ja zwischendurch auch getauft als Teenager. Ne? Ja, Hildur Jans damals in der Rolandhalle seinerzeit mich bekehrt und so. Das war ja alles, das Emotionale war ja da. Ich bin ja auch immer noch ein sehr sensibler und feinfühliger Mensch. Und die ganze Feinfühligkeit letztendlich, die mich auch dazu begabt, in Anführungszeichen künstlerisch tätig zu sein, mich in andere Menschen reinzudenken, Musik zu machen, zu singen. Du kannst nicht ohne diese Emotionen singen. Also das geht gar nicht. Ne? Böse Menschen haben keine Lieder. Ne? Das kommt alles von innen raus. Das ist so ein. Das könntest du nicht machen, wenn du diese emotionale Energie nicht aufbringen könntest. Und das hilft dir natürlich ein Stück weit mit der ganzen Materie. Vielleicht ist es auch gerade für so Menschen, die hypersensibel sind, schwierig, sich in dieser Nüchternheit letztendlich zu bewegen. Und vielleicht haben Künstler oder auch sensible Menschen oder beides, hat ja alles miteinander zu tun. Vielleicht ist es ja genau dieser Punkt, der uns an der Stelle einfach anfälliger macht für solche Geschichten. Aber letztendlich, ganz egal wie es kommt, musst du den Mut haben, hinterher deinen Mist einzugestehen. Und an dem Punkt scheitern echt viele. Das soll man nicht meinen, das ist so. Und dann, wenn du natürlich auch.
Entschuldigung.
Ja, bitte.
Am Eingestehen scheitern viele, dass ja, sie sagen, das genau. ist zerstört
ja, ja,
oder genau. destruktiv.
Ich kenne Menschen, die konnten sich das nie eingestehen und sind daran zerbrochen. Mhm. Ja. Und zwar also wirklich hilflos verloren. Ein Ertrinkender, der natürlich den Rettenden erstmal angreift, im Sinne von, hält ihn fest, bringt ihn selber in Gefahr. Ja. Weil, ne, so irgendwie. Mhm. Und deswegen sagst du ja, als Retter musst du erst aufhören, warten, bis der Ertrinkende aufgehört hat zu zappeln. Das ist immer ein gutes Beispiel dafür, wie sich das anfühlt. Ja? Alkoholiker werden sich wehren. Die werden immer wieder sagen, schuld sind die anderen. Ich bin nicht schuld. Ich bin Opfer von meinem Leben, von der Situation. Werden niemals selber dafür einstehen. Kommen da gar nicht drauf. Das schließt sich quasi aus. Und an der Stelle zu sagen, ich bin das Problem. Ich bin nicht das Opfer, sondern ich bin der Täter an der Stelle. Ich bin derjenige, der Scheiße gebaut hat. Und jetzt, Gott, kommst du in mein Leben und jetzt gebe ich dir dieses Leben wieder ganz neu in deine Hände, auch zum wiederholten Male. Und du sagst, komm, mein Kind, du, ne, das wird wir immer schön alle so vor uns her faseln, ne, sag ich mal. Oftmals ist es ja schon wieder Faseln.
Ja, ja, klar, ja? Solange es uns nicht
so, du kannst zu mir kommen, wie du bist, ja. Ne, das kennen wir alles schon, ne, so irgendwie, ich nehme dich so an, wie du zu mir kommst, ne, und dann gehen wir gemeinsam und so weiter. Es ist aber Realität. Es ist keine Floskel, sondern es ist einfach so. Und das merkst du an den Punkten, wo du gar nicht mehr anders kannst. Und so Hochnäsigkeit ist ja manchmal unser großes Problem an der Stelle. Ne, auch von vielen Theologen, die gar nicht mehr runterkommen, weil sie einfach meinen, das, was sie beruflich machen, legitimiert sie dazu, das Recht auszuüben, zu wissen, was läuft. Ne? So. Ja. Ja, und trinken sich auch abends ein und sind schwache Menschen. Ja? Und da muss ich sagen, habe ich genug Beispiele aus dem christlichen Abendland kennengelernt, die mich schwer zu einem realistischen Christen haben werden lassen.
Und was hat dieser realistische Christ Ingo, wie würdest du sagen, wie hat sich dein Verhältnis zu Jesus verändert? Du warst ja vorher auch einer, der das Ganze distanziert hat, so mitschleifen oder mitgezogen hast. Und dann auf einmal bist du als der, oder kommst zu Gott als derjenige, von dem ja die Bibel spricht.
Ja.
Sprich verlorener Sohn oder was weiß ich. Da gibt es ja tausend Beispiele in einer ganz viel.
Ja.
Aber das sind ja immer die, wo die von dir genannten Theologen sagen, na, also na, wenn er so sei, dann jetzt bist du einer. Na, was macht das mit dem, was, wie verändert sich da ein Bild von Gott?
Ich glaube, mein Glaube ist reifer geworden, erwachsener geworden. Auch mit den Rückschlägen. Hat auch was mit den Rückschlägen zu tun. Der Tod von Bernd Martin damals, von Bernd Martin Müller, war...
Freund von dir?
Freund von mir, genau.
Musikerkollege.
Bester Freund, ne? Keine Frage. Sehr, sehr, sehr viel zusammen erlebt und sehr viel zusammen durchgemacht. Hat mich einfach schwer schockiert damals. Und hat mich zu einem erwachsenen Christen werden lassen.
Was heißt das?
Das will ich eben erklären. Okay. Es gibt diesen naiven Glauben, der auch okay ist. Also ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist oder dass dieser Status, der hat seinen Reiz. Ja, so du glaubst an Gott als Vater, als jemand, der es gut meint, als jemand, der alles gut macht, der dein Leben, das kriegst du ja dein ganzes Leben lang beigebracht. Ja, aber ich glaube, erwachsener Glaube ist der Glaube, dass du beide Seiten Gottes kennst. Nicht, dass Gott dich strafen will an der Stelle, sondern dass Gott dir nicht nur was gibt, sondern dir manchmal auch Sachen wegnimmt und dich da an der Stelle natürlich nie alleine lässt, keine Frage. Aber dann auch mal guckt, ne, wie kommst du jetzt klar? Was ist jetzt, ne, wie lebst du deinen Glauben weiter? Manchmal sind es auch Prüfungen, ne? Kann man vielleicht auch so sagen, warum nicht? Ja? Die dich dann älter und reifer werden lassen an der Stelle. Und das ist für manche Leute recht haarig, also weil viele Leute erleben viele harte Prüfungen in ihrem Glauben, viele Herausforderungen, viele Enttäuschungen auch teilweise, aber wachsen auch irgendwo weiter. Und ich kenne viele Leute, die fest im Glauben stehen, die, deswegen sage ich mal, diesen reifen Glauben und dieses reife Leben leben, dass sie einfach schon Erfahrungen gemacht haben, die du am Anfang noch nicht beurteilen kannst, wenn du sie nicht selber erlebt hast. Und das meine ich mit Naivität auf der einen Seite, die auch positiv ist, weil ich glaube, diese Energie, die aus der Naivität heraus entspringt, wenn ich jetzt mal so an die Lobpreisszene denke oftmals, ja, ist eine tolle Sache, ist auch eine tolle Energie, die andere mitreißt. Ne? Und ich bin aber eher jemand, der damit nicht so richtig klarkommt, weil ich ehrfürchtig bin. Also ich bin ehrfürchtiger geworden, weißt du?
Ja.
Weil ich Gott als jemand kennengelernt habe, der beides in seinen Händen hat, ne? Und der mir natürlich Gutes will, aber ich immer nur diesen kleinen Teilausschnitt von diesem ganzen Bild sehe, dass das Leben heißt.
Der durchaus auch Dinge macht, die man nicht versteht.
Genau, der Dinge macht, die man nicht versteht. Das kann man, glaube ich, das ist eine ganz gute Erklärung dafür. Und die du auch in dem Moment nicht letztendlich ergründen oder verstehen musst.
Ja, und willst.
So. Ja, wollen tust du das, natürlich.
Aus Aufbegehren.
Ja, aber das ist ja letztendlich die Enttäuschung. Die Enttäuschung heißt ja nicht, dass Gott dich wirklich enttäuscht hat, sondern die Enttäuschung ist, dass du das nicht verstehst,
so
was gerade so passiert ist, ne? So, weil du das große Ganze eben nicht siehst. Und ich glaube, dass letztendlich der reife Glaube, dieses Vertrauen, dass es eben doch letztendlich alles gut wird, einfach verstärkt. Und du aus diesem reifen Glauben ganz andere Energie schöpfen kannst und Leuten auch ganz anders Energie geben kannst. Ich will mal das Wort Gelassenheit nehmen, weißt du? Ich glaube, und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass verschiedene Generationen in den Gemeinden zusammen nebeneinander her existieren. Dass diese verschiedenen Glaubensspezies, naiv, bodenständig, weise, ja, diese verschiedenen Merkmale alle zusammengehören und sich gegenseitig befruchten müssen. Das ist Gemeinde, das ist das, was das Ganze ausmacht. Ja? Und jeder hat in seinem Punkt, wo er gerade steht in dem Leben, jemand anders was zu sagen. Ein junger Typ mit seinem nicht böse gemeint, naiven Glauben hat genauso viel zu geben an die ältere Generation wie die Alten und Weisen, die sich ja oftmals demütig zurückziehen, aber was totaler Quatsch ist.
Ja, oder ermüdend zurückziehen.
Ja, klar. Ne, dieses milde Lächeln hilft ja nicht. Du musst den Klappe aufmachen und musst den Leuten auch mal was sagen, was du erlebt hast und auch die schwere Zeiten, die du erlebt hast. Viele Choräle, einer meiner großen Favorites ist ja, sind eben gerade gute Choräle, ja, mit tiefgehenden Inhalten. Und wenn du weißt, wie die entstanden sind, bin ich, aber schon immer, da habe ich als junger Mensch schon sehr, 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 sehr geil gefunden, halt so, ne? Die Aussage, die dahinter steckt und diese Tragweite aus.
Ja, die Tiefe, die drin.
Die Tiefe, ja, genau. Und das ist für mich ein großer, ein großes Vermächtnis von Menschen an uns, die einfach nicht nur dieses Schulterklopfen nach dem Motto weiter so, es wird schon alles gut gehen, sondern aus der Erfahrung heraus sagen, Junge, du kannst deinen Weg gehen, du kannst dich darauf verlassen, dass Gott an den Stellen, wo du eben nicht mehr alleine weiterkommst, wo du am Ertrinken bist und nicht mehr dich nicht mehr wehren möchtest, an den Stellen kann Gott dich packen und kann dich wieder neu auf die Beine stellen. Und das ist bis zum letzten Ende dann so, bis wir dann quasi alle dann vor ihm stehen. So, das glaube ich. Als Realist, also als, verstehst du?
Ja, klar,
du bist nicht abgehobener Christ, sondern als jemand, der sagt, ne, so, ich.
Ne? Ich meine, es wurde ja auch deutlich, du sprichst ja nicht davon, dass du zwei oder drei Gebete gesprochen hast und dann warst du clean, sondern
du sagst, das wäre es gewesen.
Ja, das war schön, ein tierischer Kampf. Es ist
ein Kampf. Es ist immer noch
und ein Kampf. Und du sagst, ich bin gespannt, wie die nächsten 20, 30 Jahre werden.
Ja.
Das ist ja die Realität.
Das ist die Realität.
Und die Realität ist auch, dass die Speicherkarte gleich voll ist.
Hast keine mehr.
Ja, natürlich. Wir machen dann Teil 2. Ich habe noch trotzdem noch ein paar Fragen, ganz kurze.
Ja, klar.
Welchen Rat würdest du jemandem geben, der feststellt, dass er ohne Trinken nicht mehr leben kann? Wie soll er vorgehen?
Ja, er muss auf jeden Fall, wenn er das schon eingesehen hat, also wenn er da schon zu der Erkenntnis gekommen ist,
an diesem Punkt
hat er schon einen großen Schritt getan.
Ja,
muss er sich jemanden suchen und dem das sagen und sich dann entweder an die Gemeinde wenden, wenn er den Arsch in der Hose hat und wenn die Gemeinde das bereit ist zu tragen.
Die Ortsgemeinde?
Es also gibt
die,
keine. Es gibt
Rathaus keine. Oder welche Gemeinde sprichst du jetzt?
Nee, schon. Nicht ans Rathaus, nein. An die christliche Gemeinde deines Vertrauens. Entweder dein oder an jemanden, mach ja nur ein Mensch sein, der vielleicht da ein bisschen mehr an dem Thema drin ist und der die Tragweite auch dieses Geständnisses zu interpretieren
kann. Also such dir jemanden, dem du dich öffnest.
Genau, auf jeden Fall.
Von dem du weißt, dass er nicht dieses Problem hat.
Das Problem hat, sondern vielleicht im Idealfall ja hatte, also vielleicht dann selber rausgekommen ist. Es gibt auch kleine Kreise, also da, und du kannst dich natürlich auch an die offiziellen Stellen wenden, ja, Blaues Kreuz, Johanniter, was weiß ich.
Da warst du nicht, oder?
Nein, ich habe ja, das war ja meine, ne, ich bin ja direkt zum Hausarzt. Der Hausarzt hat mich dann quasi, der kannte sich aus mit der Materie und der hat dann an der Stelle weitergemacht. Geht auch, dann kannst du natürlich auch zum Arzt gehen, wenn du es jetzt mal auf die sachliche Tour machen willst und dich nicht gleich irgendwie
outen
willst, dann kannst du natürlich so machen. Aber ein Outing ist es auf jeden Fall. Du brauchst dir nicht einbilden, dass du aus der Nummer rauskommst ohne Outing. Es haben verschiedene Leute versucht unter dem Deckmantel, na, ich höre dann einfach mal auf zu trinken und lebe mein Leben ganz normal weiter, es wird schon gut gehen. Und der eigene Ehepartner deckt das dann.
Hast du dich geschämt?
Ja, sicher schämst du dich, natürlich. Je nachdem, wie viel Schaden du angerichtet hast, mit dem Leben, was du geführt hast und wie viel Verletzungen du verteilt hast. Natürlich schämst du dich. Aber die Scham ist ja nichts Schlimmes. Die Scham kann ja auch.
Das kann aber einer sagen, der das hinter sich hat. Ne?
Ja,
in dem Augenblick, wenn du drin stehst, wägst du ja schon ab. Mache ich den Schritt oder mache ich ihn nicht?
Ne? Du musst über die Hürde drüber. Deswegen habe ich ja auch am Anfang, ne, als es noch nicht an war, das Band auch gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Was soll denn passieren? Ich meine, sorry. Ich sag euch, ich bin Alkoholiker. Ja und jetzt, was ist jetzt? Ja, aber bin ich jetzt ein schlechter Mensch oder bin ich jetzt irgendwie, klar, bin ich einer, der gescheitert ist im
das
Leben?
Das war eine rhetorische Frage. Zumindest ja. Hier bei uns, unter uns.
Ja klar, aber das ist ja, ne, letztendlich kommt es ja genau darauf hinaus.
Was wir auch angesprochen haben, war, es hilft kein langsames Aufhören, sondern ein plötzliches, ein Cut im Prinzip, oder? Ja. Mhm. Also hier zu sagen, ich mache jetzt mal, ich reduziere von 10 Flaschen auf 3, ist eigentlich ein Ding das, der Unmöglichkeit.
Du wirst es ja nicht schaffen. Ja. Also du wirst, wenn du irgendwann mal einen Pegel gehabt hast, der jenseits von 5 oder 6 Flaschen liegt, dann wirst du mit 3 Flaschen nicht klarkommen. Auf Dauer nicht. Das macht alles funktionieren. Das ist so eine Sache, die funktioniert doch mal 6 Wochen oder so, wenn du dir wirklich Mühe gibst, wenn du dich quälst. Mhm. Läuft ja bei Diäten auch so. Du kannst deine Diät auch mal durchhalten, 2, 3 Wochen. Aber dann fällst du in dein altes Essverhalten wieder zurück.
Ja, schlimmer.
Oder schlimmer halt.
Ja, meistens.
Nee, und deswegen gibt es auch gar keinen anderen Ausweg. Da brauchen wir uns keinen vormachen.
Gibt es ein Buch, das du weiterempfehlen kannst zu diesem Thema?
Ja, ich lese ja nicht so viele Bücher. Ich gucke ja mehr Filme, ne? Aber würde mich jetzt auf Anhieb keins einfallen. Du kannst heutzutage kannst im Internet einfach googeln. Google, das ist ja super anonym. Ne? So kannst dich ausgiebig informieren. Du kannst dir diese Testbögen auch selber runterladen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja,
klar.
Hier ist irgendwie, gibt's die, muss ja nicht gerade Alkoholsucht eingeben, aber du kannst was weiß ich, was Blaue Kreuz oder so rausgeht. Es gibt auch Hotlines, wo du anrufen kannst, wenn du wirklich. Ja. Also sagen wir mal so, die Frage natürlich, wenn du als meistens ist es aber nicht so, dass der Betroffene selber, natürlich hat er ein schlechtes Gewissen, aber er würde niemals zugeben, dass er ein Problem hat. Wenn du Angehöriger von jemandem bist, Tochter, Sohn, der Papa trinkt zum Beispiel, das kommt wirklich häufiger vor, ja, wo Angehörige fragen, was kann ich tun, damit der Papa aufhört zu trinken, damit dieses Elend endlich aufhört aus der Familie, das Rumschreien hat abends, ne, was weiß ich, schlägt die Frau im schlimmsten Falle, kommt abends sturzbetrunken nach Hause, verzweifelte Kinder, das ist eine harte Nummer. Ja, das gibt ja noch Spielarten, die sind wesentlich heftiger. Im Idealfall merkt der Alkoholiker selber, dass er Alkoholiker ist und will er weg. Ne? Aber der fühlt sich da so wohl, warum soll er da weg von? Habe ich ja gerade gesagt. Das ist ja das große Übel an der ganzen Sache. Das ist ja der Dämon, der letztendlich dann voll zum Tragen kommt. Ne? Die Leute gehen unter deiner Fuchtel, gehen die kaputt. Du bist Angehöriger und musst zusehen, wie dein eigener Papa letztendlich daran zugrunde geht. Und kannst nichts machen, solange der Papa sagt, ich habe keinen Bock aufzuhören. Funktioniert doch, lass mich in Ruhe. Meine Perspektive, Alkohol, super. Meine Kumpels trinken auch, was soll's. Warum soll ich mich jetzt als Phönix aus der Asche erheben? Warum soll ich jetzt mein Leben ändern mit, was weiß ich, 60 oder was, Mitte 60? Warum soll ich nochmal alles umkrempeln? Meine Freunde lachen mich aus, die Kollegen vielleicht auf der Arbeit. Ich habe jetzt vielleicht noch 5 Jahre zu arbeiten. Was sagt mein Arbeitgeber? Dein ganzes Umfeld? Vielleicht habe ich sogar eine wichtige Position in der Firma oder was auch immer. Ja, sorry, aber du wirst doch nicht sagen, jetzt irgendwie, jetzt fange ich nochmal ein neues Leben an und gebe zu, dass ich Alkoholprobleme habe.
Was sagst du dann solchen Angehörigen, Kindern? Ja,
das ist ein schwieriges Thema, du. Das bedarf eines längeren Gesprächs. Also die Angehörigen brauchen auf jeden Fall Hilfe, aber ob das Unheil abwendet, du kannst mit den Betroffenen sprechen, du kannst sicherlich versuchen, also jetzt wie ich, kann mit den Betroffenen sprechen als Betroffener und ihm das nochmal vor Augen führen.
Hm. Aber Ingo, viel mehr. Wir machen es so, wenn wir genügend Feedback haben zu diesem Thema, dann machen wir einfach die Fortsetzungsgeschichte und sprechen darüber.
Ist das denn jetzt alles klar geworden?
Mir schon.
Mit dem...
Mir schon.
Ich bin manchmal ein bisschen konfus, muss ich zugeben. Da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Ja, und, also, aber.
Ich versuche mich da so durchzuwursteln, weil das sind immerhin da ein paar Jahre, die ich da immer wieder neu reflektieren muss.
Wir können es ja so machen. Den Podcast gibt es ja sowohl bei iTunes, Deezer und so weiter als Audio-Podcast und auf YouTube. Da kann man dann uns sehen, wie wir hier uns zuhören und reden und machen. Mhm. Ihr könnt die Kommentare hinterlassen. Dann können wir mal gucken, ob wir die zusammenfassen und dann anhand der Kommentare noch eine Sendung produzieren oder mal live auf Sendung gehen, ist ja Post. Hm? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Leute, die hier sind bei Superfromm, die frage ich immer, die kriegen eine Abschlussfrage und die lautet, ich nenne das hier kurz und da kannst du noch kurz überlegen, und zwar, wenn du an einem beliebigen Ort ein riesiges Plakat aufstellen könntest, welchen Text würdest du auf dieses Plakat schreiben oder vielleicht auch ein Zitat, je nachdem, Was würdest du draufschreiben? Also, und deshalb, jetzt kannst du mal kurz überlegen, ihr wisst ja, diese Aussage, die der Ingo gleich bringt und er überlegt, ist jetzt eine Woche auf der Homepage, auf dem Plakat drauf, und das ist die Aussage von dir. Habe ich dich jetzt überfordert? Also dich überfordern ist gar nicht so einfach. Ist schwierig.
Ja, ich muss ja aus der Nüchternheit raus überlegen, was ich jetzt...
Also das ist jetzt eine vierspurige Straße an der Ampel?
Ja, klar.
Und da steht ein Plakat.
Ja, ist schon klar. Aber ich, so, was wird wirklich, da müsste ich jetzt echt überlegen, weil das muss ja was zu tun haben, was mir in meinem eigenen Leben auch irgendwie viel Energie geliefert hat. Würde ich gerne was Sinnvolles machen.
Ja. Kann
ich ja noch schicken?
Ja, das können wir lässig machen.
Ja, weil ich würde gerne da nochmal 5 Minuten oder 10 Minuten drüber überlegen, um dann nicht so sinnfreie Sachen irgendwie zu sagen, wie Jesus liebt dich. Genau. Das steht ja schon überall.
Ja, das wissen wir ja. Ja. Also ich meine, anhand der Plakate. Ne?
Ja.
Nein, das ist völlig in Ordnung.
Also ich habe gerade ein Schild zu Hause aufgestellt auf der Straße, da steht Zone 30, schon vergessen, Fragezeichen. Das, okay. Das sind so Schilder, die natürlich die Leute jetzt erstmal, aber wenn du dir jeden Tag dran vorbeifährst an einem Schild, ne, wo da draufsteht, wirst du das irgendwann verinnerlicht haben, dass daran erinnert zu werden.
Ja, ich hätte gesagt, das vergisst man, das übersieht man noch.
Ne? Nee. Kannst du ja mal machen. Kannst du bei uns zu einer Haustür vorbeifahren und dann sag mir, wo das Schild steht und was da draufsteht. Deswegen, verstehst du, deswegen sind solche Plakate, die müssen nicht groß sein, solche Plakate. Nur das, was da draufsteht, muss prägnant sein.
Aber also, du hättest jetzt die Möglichkeit, ein riesiges Plakat zu gestalten. Mhm. Also ich, kein Problem. Die Sendung...
Also ich würde auch keine, was weiß ich, abschreckenden Bilder oder so da drauf machen. Das ist der falsche Weg, meiner Meinung nach.
Nein,
so wie bei den Zigaretten, weißt du, wo
dann drauf
sind. So irgendwie eklige Bilder oder so.
Abgefolgten Stumpf.
Ich würde schon was ermutigen.
Es geht nur Text.
Ja, ja. Mhm. Aber ich würde vom Text ja schon was Ermutigendes nehmen.
Ich danke dir für die Offenheit. Sehr cool. Und ich habe es irgendwie im Gefühl, wir werden irgendwie eine zweite Sendung schießen. Der Schwabe und der Rheinländer. Ich danke dir.
Macht Spaß, Tommy.
Ja. Danke. Ich danke dir.
Gerne.
Ich habe zu viel versprochen, oder? Coole Aussagen, geniale Sendung mit Ingo Beckmann. Und nächste Woche gibt es die nächste Folge. Und bis dahin, ihr könnt den Kanal natürlich abonnieren als Podcast oder als Videocast. Bis dahin. Bleibt oder werdet super Frau. Macht's gut.